Herzlich willkommen zurück zu euch einmal, eurem fränkischen Gaming-Podcast. Ja, wir sind wieder zurück und wollen dieses Mal auf das ganze Jahr 2025 zurückblicken. Und mit wir meine ich natürlich meine üblichen zwei Verdächtigen, den Jones und den Domi. Herzlich willkommen.
Hallo.
Guten Abend.
Hi, hi. So schön, dass es so zum Ende des Jahres nochmal geklappt hat, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es kurz vor Weihnachten und da haben wir uns gedacht, wir könnten doch mal einfach auf 2025 zurückblicken. Was haben wir denn so gespielt? Vor allem, was haben wir denn so Neues vielleicht entdeckt, Neues gespielt? Und ja, da ist durchaus was zusammengekommen, was so, wenn man zunächst drüber nachdachte, also mir ging es zumindest so, mal gucken, wie es euch ging, dachte ich so, ja, naja, so viel war das ja gar nicht, ne? In meinem Fall, ich habe doch eigentlich nur Hand gespielt, so ungefähr. Nee. Und dann, wenn man dann mal guckt, wann hat man denn die Spiele so zum ersten Mal gespielt, dann denkt man, ach ja, und das war noch, und ach ja, da noch, und ach, da gab's doch noch bei Epic was Gratis. Ja, und so kamen dann durchaus einige zusammen, die man 25 gespielt hat, und da wollen wir heute mal diskutieren drüber. Und was 2025 auch oft zusammenkam, ist ein Glas und ein Getränk unserer Wahl. Was ist es denn heute bei euch? Ich frage jetzt einfach mal den Jones.
Ich habe hier Podcast-Bier von einem Freund, das ich gestiftet bekommen habe. Der Freund ist allerdings kein ganz Unbekannter für uns. Der sitzt nämlich auch mit hier am Tisch, Tobi. Das ist eins von den Pottbieren, das du mir zum Geburtstag geschenkt hast.
Der Name allein schon.
Und jetzt sage und schreibe, 4 Monate später komme ich jetzt dazu, das zu genießen. Habe seitdem nicht nur in 2 verschiedenen Kühlschränken gelagert, sondern auch in 2 verschiedenen Wohnungen.
Na, ich hoffe, das
3, ist gut. Wenn man meine Eltern, mein Elternhaus noch mit dazu sieht, rechnet, wo du es mir gegeben hast. Mhm. Ich bin zwischenzeitlich auch mal umgezogen, also das Bier hat schon viel erlebt und heute wird es seiner Bestimmung zugeführt. Was habe ich mitgebracht? Es ist ein Käuzle Urhell. Feinstes bayerisches Lagerbier seit 1809. Käuzle Urhell, ein Käuzle und das Schnäuzle, finde ich super. Ich meine, das hatten wir auch noch nicht, oder?
Nee,
also jetzt ein richtig großer, schöner Werbespruch.
Ich habe es auch wegen dem Spruch gekauft. Ich habe mich einfach so kaputt gelacht. Ich musste es kaufen.
Nee, finde ich gut. Ich bin sehr gespannt. Vor allem Landbier mag ich eigentlich immer ganz gern. Das ist aus Ochsenfurt von Kautzenbräu. Das müsste Franken sein.
Unterfranken,
wenn ich nicht gedacht, ja. Ochsenfurt, das klingt unterfränkisch, meine ich, aber das ist... Ich
oder es kommt aus dem Witcher-Universum, da bin ich mir nicht ganz sicher, wäre auch noch möglich.
Ja, in der Stadt, wo hier Rittersporn studiert hat, das ist natürlich die Ochsenfurter Akademie, wie jeder weiß.
Ja, natürlich, das Grundwissen.
Alkoholgehalt 5,4, ja wirklich, sollte man wissen. Bin mal gespannt, was die da trinken im Witcher-Universum. Alkoholgehalt 5,4%. Bittere, also das ist ganz schön, da steht dabei so eine Skala immer von verschiedenen Kategorien wie Alkoholgehalt. Das sind 4 von 5 Bieren ausgefüllt. Bittere steht hier, das sind nur 5 Hopfendolden und da ist eine ausgefüllt. Also es ist sehr, sehr wenig bitter. Während die Vollmundigkeit 4 von 5 ausgefüllten Ähren ist. Also so Getreideähren. Also so ist das hier.
Ehrenmann.
So eine Skala gemacht, das finde ich eigentlich ganz nett. Das gibt mir das Gefühl, dass ich ein Biersommelier wäre. Ja, genau. Ich öffne mir das gerade mal und schenke es mir ein.
Gut, dann können wir ja mal zum Domi wechseln. Was hast denn du heute dabei?
Ich bin heute nicht mit Bier unterwegs, sondern mit Glühwein.
Ah, passend.
Und ich habe mal einen Glühwein, genau, passend zur Zeit. Aus dem Edeka, das heißt einfach Christkindl Glühwein und der stammt natürlich woher? Aus Nürnberg und zwar von der Weiko Weinkellnerei aus Nürnberg und ja, Das finde ich eigentlich ganz, ganz schön, weil mal was Warmes hier zum Podcast.
Auch ein Heimspiel quasi, ist ja genau. Schön.
Fein.
Ich möchte noch übrigens anführen, Käuzle, da ist auch im Logo so ein lächelnder Kauz, also eine Eule abgebildet. Das habe ich, dass das noch entsprechend gewürdigt wird, genau.
Mhm. Ja, ich kann, ja, ich mache so eine Mischung aus Glühwein und Bier. Aus euch, euren beiden. Ich habe mal mein altbekanntes Kirschporter wieder am Start.
Oh.
Genau, das Porterbier, das dunkle und mit Kirschlikör verfeinert. Das fruchtige Schwarze steht nur drauf, sonst gibt es keine schönen Texte. Hatte ich auch schon mal ein alt, gut bekanntes. Ja.
Passt aber auch ganz gut zu Weihnachten.
Genau, also genau. So süß, extrem süffig und ja. Ich hatte tatsächlich mal auf einem Weihnachtsmarkt habe ich ein Glühbier mal getrunken. Ich glaube, das war letztes Jahr. Ja, das war letztes Jahr. Und das war furchtbar. Also das war ziemlich scheußlich. Es war irgendwie auch so eine Art Kirschbier-Dings, aber halt warm irgendwie und aus Belgien. Und ich habe keine Ahnung, aber wir fanden es alle nicht besonders gut. Und da muss ich sagen. Bier und Glüh.
Gut, warmes Bier ist ja immer so ein Thema. Wobei man jetzt sagen muss, das kommt immer ganz davon, wie man sieht. Also bei den Amis, wenn man denen Glauben schenken mag, trinken wir alle warmes Bier, aber gut, die trinken das halt absurd eiskalt, dass das eigentlich schon Magen, Zunge und Aromastoffe komplett abtötet, aber
mei. Okay, wieso trinken sie kälter als wir?
Das ist einfach so Ami-Ding. Also die tun ja stellenweise Eiswürfel ein, ihr Bier, nein.
Okay. Das gute Zeug verdünnen quasi.
Was ich immer vom Weihnachtsmarkt hatte, war also in Richtung Glühbier, aber das war nicht warm und das war halt dann mit irgendwelchen Geschmacksgewürzstoffen, also so lebkuchenartig irgendwie. Mhm. Auch Geschmackssache. Ist jetzt nicht so furchtbar, wie es klingt, aber muss man wollen. Also.
Ja, dann wünsche ich euch schon mal guten Appetit.
Zum Wohl, ja. Zum Wohl. Frohe Weihnachten.
Genau, frohe Weihnachten.
Bei mir muss ich sagen, die Skala hat recht, also kaum bitter, aber sehr würzig und auch die Vollmundigkeit ist, schmeckt also, ja, süßlich, getreidig, würzig, ne, finde ich gut. Also die Brauerei kenne ich noch gar nicht, aber die ist echt gut. Komm mal trinken.
Okay. Und der Glühwein ist der gute alte Nimbercher, da kann man eigentlich nichts falsch machen, oder?
Ja, ist ein Standardgetränk. Und warm ist super. Tut mir ganz gut.
Ja, sehr schön. Naja, in der kalten Jahreszeit ist doch wunderbar. So, wir wollen uns mal noch anders aufwärmen, und zwar durch unsere wunderschönen Stimmen. Ja, genau. Also ich habe meine Liste, ich habe da jetzt auch kein Ranking draus gemacht, ne? Also das soll jetzt hier auch kein die besten 25 werden. Also zumindest kann ich das jetzt schwer miteinander vergleichen, weil es sehr unterschiedliche Spiele sind. Ich werde auch nur mal manche anschneiden, kurz erwähnen quasi, weil es dann doch einige geworden sind, um das nicht alles so in die Länge zu ziehen. Aber ich frage doch mal den Domi. Hau doch mal einen aus deiner Liste für 25 raus.
Mache ich gerne. Aber bevor ich das tue, wollte ich noch erwähnen, wir haben ja Jahresabschluss sozusagen mit unserem Podcast. Und ich habe jetzt vorhin noch mal ganz kurz zwischen Tür und Angel zusammengerechnet, wie viel Stunden Podcast wir dieses Jahr in den Äther geblasen haben. Und es waren mit allen Folgen, wenn ich es jetzt richtig errechnet habe, mit dem Upload-Datum, waren es 19,5 Stunden, also für die Öffentlichkeit, die wir sozusagen 2025 gedroppt hatten.
Mhm. Genau. Schön, dass du das mal statistisch aufarbeitest, cool. Das war mir gar nicht so bewusst, dass es doch so viel war.
Ja, mich hat es einfach mal interessiert und ich dachte mir, es wäre so eine schöne Möglichkeit, quasi dem Ganzen nochmal eine Zahl zu verleihen, wie viel wir da einzuordnen haben. Das müssten 7 oder 8 Folgen gewesen sein. Genau.
Cool.
Genau, also gut, dann starte ich mal mit dem ersten Nennung. Ich habe es so ein bisschen chronologisch gemacht, was ich so ein bisschen über Steam dann nachvollziehen konnte. Und zwar ist der, ja, mein Platz 10 sozusagen, Siberia 3. Das ist von der Firma oder dem Entwickler Microids. Das ist das typische Siberia-Franchise. Also gibt drei alte Teile und einen neuen Teil. Und ursprünglich wurde der released im April 2017. Und es fällt unter das Adventure-Genre sozusagen. Ich fand es eben, ja, relativ ein gutes Spiel. Es war der Abschluss der Dreier-Serie, mehr oder weniger. Und das Spiel ist auf Steam extrem schlecht bewertet, generell, weil die Steuerung und auch die Grafik so ein bisschen kritisiert wurde. Die Steuerung ist extrem umständlich und ohne Controller ist es im Grunde, behaupte ich mal, kaum zu bedienen. Also das Spiel hat leider Gottes die Welt in die 3D-Welt machen müssen. Und dahingehend hat man sich da eher ein bisschen zu viel aufgehalst und das ist leider negativ aufgefallen. Also das Spiel ist sehr, sehr kontrovers diskutiert. Nichtsdestotrotz fand ich es aber einen guten Abschluss von der Reihe. Im Endeffekt geht es dann quasi darum, dass man dieses Yukol-Volk, also im Eis, dann quasi zu ihrer finalen Bestimmung, zu ihrem, wie soll man sagen, zu ihrer Prophezeiung bringt. Und ja, leider Gottes haben eben viele technische Probleme bei dem Spiel dazu geführt, dass ganz, ganz viele Spieler das nicht spielen konnten oder Bugs hatten oder Abstürze. Und leider Gottes war das sehr kontrovers, aber ich habe mir halt gedacht, ich möchte es trotzdem zu Ende spielen. Genau.
Okay. Schön. Dr. Jones, wie schaut's aus?
Ja, zu meinem Spielverhalten erstmal vorneweg. Ich dachte eigentlich auch, ich habe wenig gespielt, weil einfach sehr viel angefallen ist dieses Jahr. Also Umzug und Arbeit und tralala. Also ich habe auch nicht allzu viel gespielt, aber doch überraschend mehr, also jetzt im Vergleich zu den Vorjahren, aber mehr als ich angenommen habe, also mehr Spiele. Insgesamt waren es tatsächlich 15 neue Spiele, die ich ausprobiert habe.
Na siehst du, das ist doch schon ordentlich.
Ja, ich habe mir da auch fleißig rausgeschrieben, welche das waren und es ist kein einziges aktuelles dabei. Also das sind alles, also das neueste Spiel, was ich gespielt habe, ist aus 2023.
Das macht ja nichts, ne? Das vorweg, also das geht jetzt, wie gesagt, nicht um eine Spiele, die 2025 erschienen sind, sondern
ne? Das ist nee, das ist jetzt Liste, nur eine Beobachtung von meinem Spielverhalten. Einfach nur ganz wertneutral. Aber wie gesagt, das ist, habe das glaube ich schon öfters erwähnt, dass ich einfach immer so die ollen Kamellen nachspiele, weil ich nicht so oft spiele und immer einen Pile of Shame habe, den ich vor mir herschieb und ich kaufe halt immer Games, die halt in einem Sale sind, weil wenn man 20 gute Spiele hat, die man spielen kann, warum sollte, also kaufe ich mir keinen neuen Titel, den ich nicht unbedingt brauche. Und dann kann ich auch gleich warten, bis er günstiger ist. Ich fange jetzt mit dem ersten Titel an. Also ich habe da jetzt auch keine Ranking-Wertigkeit, wo ich jetzt sage, dass das jetzt am besten war. Aber das, ich nehme jetzt einfach mal das, das ich zuletzt gespielt habe. Das habe ich tatsächlich erst vorgestern zu Ende gespielt. Und zwar Sherlock Holmes Chapter 1 von dem Studio Frogware. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte im Podcast, aber das ist der, ja jetzt nicht mal der aktuellste, aber das ist der vorletzte Titel aus der Sherlock Holmes Serie, die Frogware herstellt. Also diese Firma Frogware hat schon etliche Sherlock Holmes Spiele gemacht und ist schon seit geraumer Zeit. Also ich meine, Anfang 2000er kamen die ersten raus. Das Studio, das gibt's also auch schon länger und ich habe eigentlich immer wieder gerne diese Spiele von Frogware gespielt, weil das schöne Umsetzungen sind. Ich mag Sherlock Holmes, ich kenne die literarische Vorlage, also ich habe hier von Sir Arthur Conan Doyle die Sherlock Holmes Bücher in so einer Compilation alle daheim im Regal stehen und das sind gelungene Spiele. Ich bin ein Fan der Serie, ich bin ein Fan von dem Frogware Studio, das sind Ukrainer. Was auch so ein bitteres Ding ist, ich weiß nicht, ob ich das auch schon mal erwähnt hatte, aber das Studio, das sitzt in Kiew und die haben so ein, wie sagt man, Kickstarter-Ding gehabt für ihr aktuelles Spiel, das sie produzieren. Das ist The Sinking City 2. Ich meine, ich habe schon mal vom ersten Teil erzählt, da gab es mal so Streite mit dem Publisher, dann hat der Publisher denen das Spiel weggenommen und das kam dann auch unfertig auf den Markt. Ich habe es trotzdem gespielt, fand es jetzt nicht schlecht.
Haben sie doch jetzt erst ein Remaster rausgebracht, ne, neulich?
Ja, genau, das habe ich gespielt. Aber das ist nicht von Frogware beendet worden. Also das gab's da irgendwie Schwierigkeiten. Also ich habe es trotzdem gespielt. Und die machen jetzt den zweiten Teil und mehr oder weniger, das hat jetzt nichts mit dem ersten Teil zu tun, jetzt machen sie dasselbe Spiel nochmal mit, aber halt so, wie sie es halt wollten, ein bisschen abgeändert. Spielt dann auch in Arkham, also das ist hier in diesem Lovecraft County, also in diesem fiktiven Lovecraft-Universum, eine Stadt, die immer wieder auftaucht in der literarischen Vorlage. Anyway, ich finde es immer ganz schön zu sagen, weil die öfters mal sagen, in so Danksagungen, wie wichtig das für die ist, dass sie halt Unterstützer und Fans haben, weil das halt nicht einfach ist, ein Spiel zu programmieren in einem Land, das im Krieg lebt, wo die halt öfters mal Stromausfall haben in Kiew, wo dann doch mal Bombenalarm ist und solche Sachen. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, dass da Leute normal arbeiten in einer Stadt, wo halt also auch mal ja wirklich, also eine Bombe einschlagen kann. Das finde ich schon heftig eigentlich. Also das hat mich wieder, mir wieder zu denken gegeben und jetzt gerade in dieser weihnachtlichen Zeit hier, wie wichtig eigentlich ist, dass wir friedlich zusammenleben können und wie dankbar man sein muss, dass man halt selbst in einem friedlichen Stückchen Erde lebt und wir halt über solche Probleme nicht zu klagen haben. Nichtsdestotrotz, schönes Spiel. Sherlock Holmes Chapter One, da haben sie sich ein bisschen Freiheiten rausgenommen von der literarischen Vorlage. Und zwar ist das ein Prequel. Man spielt Sherlock Holmes logischerweise, in seinen Anfang 20ern als junger Mann. Das ist also vor den Büchern. Der junge Sherlock Holmes, der ist auf Selbstfindungssuche, und zwar besucht er das Elternhaus seiner Jugend. Und das ist auf einer Insel in dem Mittelmeer, danke. Im Mittelmeer, eine fiktive Inselstaat unter britischer Kolonialherrschaft. Das ist, finde ich, angelegt an Malta. Also so ein bisschen ja mediterrane Architektur, so ein bisschen italienisch, aber nicht ganz. Gemischte Kulturen, so afrikanische und europäische Kulturen, die da aufeinandertreffen. Und das ist eben so eine Hafenstadt auf dieser fiktiven Insel. Und offensichtlich, also in ihrem Storyverlauf, ist Sherlock Holmes da mit seiner Familie da, als wieder noch ein kleines Kind war, eingezogen. Und das ist ja relativ am Anfang, also ohne zu spoilern, seine Mutter ist da verstorben und dann ist er mit seinem Bruder nach London gezogen. Und er hat da, aus welchen Gründen auch immer, Gedächtnislücken, was da genau passiert ist, warum sie da weggezogen sind. Und möchte seiner Mutter nochmal die letzte Ehre erweisen als erwachsener Mensch und ein bisschen Forschung betreiben, was da denn genau auf der Insel los war. Und unvermeidlich kommt man dann einem Geheimnis auf der Spur, dass das mit dem Tod der Mutter wohl doch nicht ganz so koscher war, und man legt da quasi immer wieder Erinnerungen aus seiner Kindheit frei, um dieses Rätsel zu lösen. Also das ist so grob zum Storyverlauf, das ist ganz interessant. Er hat auch so einen Sidekick dabei, den John, lustigerweise, so eine nette Referenz an John Hamish Watson, also den er dann ja viel später in den Büchern kennenlernt, also sein Autobiograf und Partner in Crime Solving. Und das Schöne an dem Spiel ist, das ist so eine Open World, sag ich mal, also das ist diese Stadt, wo man da rumläuft und da laufen Passanten rum und man löst da Rätsel. Es ist ähnlich wie, wenn man das Sinking City kennt vom Spielverlauf her, dass man so Hinweise bekommt, ja, an der Kreuzung der so und so vielten Straße mit der und der Straße, da ist eine Lokalität, da muss man was nachforschen, da muss man auf die Karte gucken und gucken, okay, wo ist diese Kreuzung? Dann kann es sein, dass man im Stadtarchiv oder im Polizeirevier oder bei der örtlichen Zeitung im Archiv was nachschlagen muss und mit so einem Gedanken Mindmap kann man dann Hinweise verknüpfen und kommt dann, generiert dann quasi mit seiner Kombinationsgabe neue Hinweise und da gibt's viele schöne Mechaniken, um Rätsel zu lösen und das war eine überraschend schöner Mix. Also die Story, die Art und Weise, wie Frogware eben seine Sherlock Holmes Spiele macht, das haben sie eben in den Sherlock Holmes Serie von Mal zu Mal verfeinert, wie da diese Rätselmechaniken funktionieren. Das ist nicht so das klassische Adventure, dass man rumläuft und Gegenstände einsammelt und kombiniert. Das hat es gar nicht, sondern man kombiniert eigentlich Hinweise in seinem Notizbuch, in diesem Mind Palace, also so den im Kopf, dass man da so Hinweise verbindet und so neue generiert und solche Geschichten. Also relativ ausgefuchst, ich finde es sehr unterhaltsam. Und dasselbe mit einer Open World in so einem recht frischen, schönen, unverbrauchten, Setting. So einer mediterranen Insel, Hafenstadt. Also sehr, sehr schön. Kann ich sehr empfehlen. Aus dem Jahr 2021 von Frogware. Genau.
Sollte man dazu die Vorgänger, die ja eigentlich von zeitlichen Schiene ja später spielen, irgendwie gespielt haben?
Also du kannst eigentlich damit einsteigen. Also du brauchst kein Vorwissen. Das ist ja eben ein Prequel. Also das spielt vor den Büchern. Das heißt, du erfährst eigentlich, also du brauchst kein Vorwissen aus den Büchern, weil die logischerweise später spielen. Es schadet aber auch nicht, weil wenn man nicht weiß, wer Sherlock Holmes ist, dann nimmt einem das ein bisschen so den Reiz an dem Charakter. Für Kenner sind da auch ein paar Easter Eggs drin und auch für Kenner der Reihe sind Easter Eggs drin. Also man findet dann in Museumsraum findet man dann so eine Cthulhu-Statue zum Beispiel, was eine schöne Referenz ist. Also hat mit dem Spiel nichts zu tun, es ist nur, steht halt nur rum. Also es ist nur,
Anspielung auf die alten anderen Titel,
die sie noch gemacht haben. Aber weil die Entwickler von Frogware auch Cthulhu-Fans sind und eben The Sinking City entwickelt haben, sind es schöne so Überlappungen. Also du findest Referenzen, zum Beispiel ein Gemälde, wo Arthur Conan Doyle, also der Autor von den Sherlock Holmes Büchern, abgebildet ist und da sagt halt der Sherlock Holmes sowas, das sieht aus wie ein sehr kluger Charakter, so. Und das ist halt nett, weil er halt seinen eigenen Schöpfer mehr oder weniger ein Kompliment macht und so ein Zeug, also ist da drin. Also das ist sehr schön. Musst aber, wie gesagt, bei diesen Spielen kein Vorwissen haben. Ich habe auch davor Sherlock Holmes The Awakened gespielt. Das ist auch von Frogware aus 2023. Das ist ein Remake von einem Spiel mit demselben Titel aus 2008. Also die haben dasselbe Spiel einfach nur neu gemacht mit den Mechaniken und der Grafik, die sie in Sherlock Holmes Chapter 1, also das Spiel, das ich gerade erzählt habe, hatte. Also aber das ist vom Umfang viel, viel kleiner. Also ich habe das relativ schnell durchgerutscht. Ich konnte mich auch noch an viele Rätsel und Storyverläufe erinnern, weil ich das 2008 schon gespielt habe. Und das ist ganz schön, weil das The Awakened ist von der Story her, also sowohl das alte Spiel als auch jetzt diese Remastered-Version, Remake, es ist ein komplettes Remake sogar, geht darum, dass Sherlock Holmes und Dr. Watson einem Cthulhu-Kult auf die Schliche kommen, die Menschen entführen und als Opfer darbringen. Und dieses Spiel wiederum, das ist ja 2 Jahre später, als das Sherlock Holmes Chapter 1 erschienen hat, Anspielungen auf das Chapter 1. Also, da macht es dann tatsächlich, also ist nicht relevant. Aber wenn man das Chapter 1 gespielt hat, dann findet man so ein paar schöne Anspielungen drin. Also wie gesagt, die Reihe kann ich rundweg empfehlen, jetzt besonders diese 2 Titel, weil die eben aktuell sind, die älteren. Also wie gesagt, das Original von The Awakened ist aus 2008. Ist die Grafik nicht so hübsch und alles ein bisschen clunky, aber ich bin großer Fan der Serie. Also auch die letzten Spiele davor, The Devil's Daughter, Crimes and Punishment, The Testimony of Sherlock Holmes, also das ist alles aus dieser Serie. Sherlock Holmes gegen Arsène Lupin, solche Sachen. Sherlock Holmes jagt Jack the Ripper, alles super, super Spiele von Frogware. Also, ja, wirklich. Also, wenn man Rätselspiele mag und wenn man Sherlock Holmes mag, kann man da tatsächlich beherzt zugreifen. Genau. Das ist jetzt umfangreiche Spieleempfehlung von einem Studio, das mir sehr am Herzen liegt.
Ja, sehr schön, sehr schön. Ich habe es auch schon mal erwähnt natürlich in einem Podcast, aber März 25 kam Split Fiction raus, der aktuelle Titel der Hazel Light Studios, die ich ja schon immer wieder erwähnt habe und auch liebe für ihre rein kooperativen Games. Und auch das ist genau das. Du spielst zwei Damen, die in so einem Experiment eingeladen werden von so einem reichen CEO und der irgendwie so eine neue Maschine entwickelt hat. Und da kann man dann seine Gedanken quasi auslesen lassen und die machen daran draus Bücher oder Geschichten oder so. Und dann gehen die da irgendwie so rein und der eine ist da schon nicht so geheuer und dann, das ist irgendwie wie so eine Art, ja, keine Ahnung, Blase quasi, sage ich jetzt mal, kann man sich vorstellen, wo jeder sich reinlegt und dann quasi werden die Ideen der Menschen angezapft. Und die eine, naja, durch Verkettung, ein paar Umstände, kommen die halt zusammen quasi in eine Blase oder in eine Maschine rein, was halt eben nicht so gedacht war und dementsprechend sind die jetzt miteinander verbunden und in der jeweiligen Geschichte der einen oder der anderen müssen sie sich durchkämpfen und das sind halt beides so Autoren, Autorinnen, freie oder sehr junge, die halt sehr unterschiedliche Geschichten schreiben. Die eine ist halt eher so Fantasy und die andere mag es eher düster und nihilistisch und Science Fiction. Und so kommen, so müssen sie dann halt beide zusammen in ihren ausgedachten Geschichten überleben und da durchkommen. Und halt auch immer dieses, weil sie halt wirklich so unterschiedlich sind, diese zwei Personen, macht halt so dieses Hin- und Hergekabbel immer sehr viel Spaß. Und wie erwähnt, das geht halt rein kooperativ, das geht nur zu zweit, wie immer bei denen. Und macht total Spaß. Wir haben es auch noch nicht ganz durch. Wir sind wahrscheinlich so Richtung Ende sind wir jetzt gerade. Aber ist auch wieder ein absoluter Brecher und vor allem es hat als so viele verschiedene Gameplay-Mechaniken, also das haben auch die Vorgänger ja schon oft gehabt, aber also in dem Spiel, also und dann ist es auch immer nur ein paar Minuten lang, da hast du irgendwie eine neue Mechanik, die ist total lustig oder gut oder wie auch immer und dann spielst du die in einer kurzen Passage ab und dann kommt schon wieder das nächste, also es geht auch so schnell, das Pacing ist so flott und es ist dadurch so abwechslungsreich, man glaubt nicht, was quasi in einem Spiel alles an Gameplay drinstecken kann, also zwar trotzdem noch relativ einfach gehalten natürlich, ne, aber das ist super, super gut und auch der Humor ist super gut gegeben, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, Schweinchen ist irgendwie das Schweinchen, die da irgendwo rauskommen müssen und dann schaffen sie es doch nicht und dann rollt man irgendwie als Würstchen rum, keine Ahnung, in der Hotdog rein, also es ist wirklich, das absurde Sachen kommt drin vor, wo du denkst, was geht jetzt schon wieder und deswegen freust du dich eigentlich bei dem Game immer wieder. Was haben sie sich jetzt wieder im nächsten Level ausgedacht? Was kommt da jetzt wieder? Also das ist wirklich, das hat man selten, habe ich das bei einem Spiel, dass da einfach immer dieser Drang nach vorne so stark ist, weil meistens tut sich ja nach vielen Stunden Mechaniken abnutzen oder die Welt oder die immer gleichen Assets, ne? Aber da hast du halt jedes Mal wieder irgendwas Neues, Frisches und du denkst, ach komm, was kommt jetzt wieder? Und das macht super Spaß. Split Fiction, absolute Koop-Empfehlung.
Das klingt tatsächlich sehr, sehr, sehr ungewöhnlich.
Ja, also wirklich, hat die hohen Wertungen auch echt zurecht verdient. Das ist super spaßig. Ich freue mich jetzt schon auf was auch immer sie in der Zukunft machen, dieses Studio. Ich will es unbedingt spielen. Also das ist wirklich, für mich ist für mich eine der besten Studios der Jetztzeit irgendwie. Trotz des Einkaufs durch EA. Ne?
Ja. War das auf der PlayStation 5 dann?
Ja, das haben wir auf der PlayStation 5 gespielt. Gibt's aber für alle anderen Plattformen auch, selbst für die Switch und und auch weiterhin bleibt es trotz EA, Zwinger Zwinger, bleibt trotzdem so, dass eine Person muss das Spiel nur besitzen und kann dann quasi kostenlos den zweiten einladen und der lädt sich das auch runter und kann es dann direkt mitspielen. Also du brauchst immer nur eine Kopie von jedem Spiel, auch auf jeder Plattform. Also das ist wirklich super gemacht. Und
Wenn ich das richtig rausgehört habe, auch beliebt bei den Leuten.
Ja, also ich glaube, von Titel zu Titel steigern die ihre Verkaufszahlen schon immer weiter an. Also das ist schon schon ordentlich. Ja.
Das klingt ein bisschen wie dieses Spiel, wo du gesagt hast, diese Koop-Titel, wo man die Eltern spielt.
It Takes Two, genau, das ist der Vorgänger, richtig. Gut erkannt. Ach, okay. Genau, das ist der Vorgänger und das merkt man auch dem Spiel total an. Es erinnert natürlich voll dran und es nutzt halt auch den den Split-Screen, nutzt es halt auch gut, ne? Das ist, dass du halt auch, wenn irgendwo bei einer Person vielleicht was Wichtigeres passiert oder die gerade irgendwas Ereignisreicheres macht, während die andere vielleicht das was anderes macht, dann verformt, also der bleibt nicht immer gleich, ne? Das war auch schon in anderen Spielen so und das macht's filmreif und richtig durchdacht einfach und es ist einfach super spaßig, ja.
Sehr cool.
Cool, ja. Mhm. So, wollen wir dann reihum weiter so machen? Dann wären wir wieder beim
Dummy. Können wir machen, ja. Mhm. Ja, mein nächstes Game ist Quake 4. Und zwar ist das von id Software. Das wurde released im Oktober 2005. id ist sehr bekannt für das Doom-Franchise und natürlich auch die Quake-Reihe. Und fällt unter die First-Person-Shooter natürlich. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin. Ich habe mir irgendwann mal gedacht, Mensch, das ist in so einem Bundle drin. Irgendwie habe ich da mal Bock. Und ich erkläre mal ganz kurz, um was es geht. Also es geht mehr oder weniger ums Ende der Welt. Also die Menschheit ist ziemlich am Arsch. Und die einzige Chance, die man hat, ist irgendwie den ursprünglichen Alien-Planeten sozusagen zu vernichten, mehr oder weniger. Und das ist mehr oder weniger eine Suizidaktion, die man da durchführt. Und entweder klappt die oder es ist dann eh alles im Arsch. Also das ist ein sehr, sehr düsteres Spiel. Man spielt den Matthew Kane, das ist der Hauptcharakter. Und man besucht eben diesen Heimatplaneten, der sich Strogos nennt, dieser Planet. Und was mich da total gecatcht hat, war irgendwie so diese extrem düstere Atmosphäre. Das hat auch große Horrorelemente, das Game. Das ist ziemlich gruselig, ziemlich dunkel. Und am Anfang ist es alles noch mit, ich sag mal, Standard-Marine-Waffen, sag ich mal. Und dann kommt halt dieses typische Quake-Prinzip, dass halt immer mehr abgefahrene Waffen dazukommen. Und was man da wirklich sagen muss, was sehr gut gelöst wurde, ist dieser Impact der Waffen. Also ich habe selten gehabt, dass sich Waffen so impactful, also so eindrucksvoll und realistisch, also realistisch ist das falsche Ausdruck, aber diese Wirkungsweise. Da kommt später noch ein Titel, den ich nennen werde, der macht genau das Gegenteil. Das hat mir da sehr, sehr gut gefallen in Quake und das hat mich dann auch, die Story ist jetzt nicht unbedingt besonders komplex, aber es ist, ich sag mal, es führt einen durch die Geschichte durch, die Levels sind relativ, ich sag mal, abwechslungsreich, ist halt manchmal auf dem Planeten, manchmal ist es so ein bisschen durch irgendwelche Hallen hindurch, durch die Alien-Welten, also ist ein sehr langes Spiel, also ich kann mich erinnern, dass ich da etliche Stunden auch gebraucht habe und dafür, dass das Spiel von 2005 war, muss ich sagen, hat es mich eigentlich ganz gut gecatcht gehabt, was vor allem an dieser Atmosphäre und auch an diesen geilen Waffen lag, also gerade so die typischen Quake-Waffen, die so richtig Bums machen.
Ja, das kann id Software einfach wie kein anderer. Ja. Das beweisen sie auch im Doom und so. Das ist schon, das knallt halt einfach, das so wie es sein muss.
Genau. Ich bin jetzt ein bisschen irritiert, dass das überhaupt einen Singleplayer-Modus hat oder beziehungsweise eine Kampagne. Ja. Weil ich das so abgespeichert habe, dass das halt so ein Multiplayer-Shooter ist, Quake. Also wir haben ja damals zu unserer LAN-Zeit
noch Quake 3 Arena meinst spielt. Du da wahrscheinlich, ne?
Ja, ja, ja. Und da dachte ich halt, dass Quake das immer so macht. Wie halt Unreal Tournament auch, also da ist ja bei Unreal Tournament, wenn du Singleplayer spielst, machst du halt so eine Kampagne, wo du halt diesen, Arena Championship Baum hochkletterst, so, also da bist du ja mehr oder weniger halt eigentlich wie bei so einem Sportspiel,
ne, mit Matches. Ja, genau, es führt im Endeffekt die Geschichte so ein bisschen fort von Quake 2, Es ist natürlich von der Zahlenreihenfolge extrem verwirrend für die Käufer, weil Quake 1 und 2 wäre wirklich ein Story-Game ist, dann ist Quake 3 ein Online-Spiel.
Stimmt,
ja. Quake 4 ist Singleplayer und Quake Champions ist dann wiederum Multiplayer-only. Also das macht's für Leute sehr, sehr schwer durchzublicken. Allerdings glaube ich auch nicht, dass heutzutage 2025 sich jemand für ein 20 Jahre altes Singleplayer-Game interessiert. Also von daher kann man auch schlecht eine Werbung dafür machen. Zumal das auch noch so eine Indizierungsproblematik gibt, gerade aktuell noch in Deutschland. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das aktivieren konnte, aber es ging auf jeden Fall.
Krass.
Genau, also offiziell gekauft auf Steam, aber
ich glaube, das ist nicht mittlerweile rum, weil nach 10 Jahren kannst du ja nochmal beantragen auf eine neue Prüfung Und das kann schon sein, dass 15, sagen wir mal, ne, dass sie vielleicht nochmal gemacht haben und aufgrund auch vor allem, wenn es um Nachfolger geht und Werbung, die sie dann machen wollen, müssen sie ja quasi, können sie den Namen gar nicht mehr verwenden, wenn es indiziert ist. Und da machen sie dann gerne mal eine Prüfung und das hat auch bei Doom schon funktioniert, deswegen kannst du jetzt auch die alten Wolfensteine spielen und so. Das ist mittlerweile vieles vom Tisch, das kann durchaus bei Quake auch sein. Bin ich mir jetzt nicht sicher.
Aber jetzt muss ich nochmal fragen, also es ist ein reiner Singleplayer-Shooter, der hat keine Multiplayer-Komponente.
Doch, ich glaube, da hat sogar Multiplayer dabei, der Quake 4. Okay. Aber der war dafür nicht bekannt. Also das war ein reines Singleplayer-Spiel. Okay. Und das ist auch sehr cool gewesen. Also mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht, weil ich einfach auch diese düstere Atmosphäre mir so nett irgendwie gedacht hätte. Ich dachte halt, das ist so ein bisschen cheesy, so wie das Dreier so ein bisschen. Ja. Aber da war dann doch ein bisschen was dabei. Also haben sie sich schon ein bisschen was gedacht. Ist jetzt keine komplexe Geschichte, aber es ist unterfüttert. Also auch es ist sehr gory. Also es ist auch, hat eine Szene, die ist eigentlich sehr bekannt, wo du dann quasi umgearbeitet wirst zum Alien. Ja. Das ist eigentlich eine der bekanntesten Gore-Szenen überhaupt im ganzen PC-Spielebereich in meinen Augen. Eines der heftigsten Szenen, wo du dann umgebaut wirst live. Ja, und sehr zu empfehlen. Also wer mal so ein altes Spiel mal wieder auspacken möchte, der kann sich das mal anschauen. Ist aufgrund dieser Gewichtung mit den Waffen schon wirklich zu empfehlen und auch den tollen Levels. Genau. Bisschen Zeit mitbringen. Ich denke, so 15, 20 Stunden kann man da, glaube ich, schon gut investieren. Also da habe ich relativ viel Zeit reingeballert. Da kann ich mich erinnern. Genau.
Schön.
Ja, krass. Sehr ungewöhnlich. Dann wäre ich wieder an der Reihe, wenn ich das richtig sehe. Ich habe einen ganz interessanten Titel, der ist relativ lange in meiner Wishlist rumgeschippert. Dann haben es alle meine Kumpels gespielt und irgendwann haben sie gesagt, ich muss das unbedingt spielen, weil sie immer in unserer WhatsApp-Gruppe halt von dem Spiel da die ganze Zeit gebabbelt haben. Und ich natürlich keine Ahnung hatte, wovon sie alle reden. Und dann hat mir einer kurzerhand, wie das im Sale war, für, keine Ahnung, 5 Euro irgendwas, hat mir es einfach als Geschenk gegeben und dann habe ich es auch gespielt. Disco Elysium.
Oh.
Sagt euch das was?
Ja, steht auch noch auf der Liste.
Okay,
also nicht
dann
bei
versuch
mir,
ich das irgendwie hinzukriegen, ohne zu spoilern, Tobi.
Würde es gerne noch spielen, ja.
Okay, das Ganze von einem Studio, das nennt sich Zaum. Oder Zaum, also das schreibt sich Zeppelin Anton / Ulrich Mater, alles Caps Lock, ist das erste Spiel von denen gewesen und auch das letzte, weil das Studio jetzt sich dann auch wieder zerstritten hat und nicht mehr existiert. Es wird, glaube ich, auch an mehreren Nachfolgern gearbeitet, weil jeder, der in diesem Studio war, oder so die verschiedenen Beteiligten, jetzt ihr eigenes zweites Spiel machen wollen oder eine Fortsetzung im Geiste. Das finde ich relativ schade, weil das Spiel sehr gut war und ich hätte mir gewünscht, dass dieses Studio halt in der Vollbesetzung das macht und halt jetzt nicht irgendwie das alles so zerfasert und zersplittert. Aber mal wer weiß, vielleicht werden ja diese Nachfolger im Geiste auch gut und jetzt weiß ich auch nicht, wo die Rechte liegen, wer den richtigen offiziellen zweiten Teil machen darf und ob der jemals kommt, keine Ahnung. Das Spiel ist aus 2019, hat sehr, sehr gute Reviews, also very positive auf Steam. 53.509 sehe ich jetzt hier aktuell. Gilt wohl als so Geheimtipp oder jetzt schon so ein Kultspiel, sag ich mal. Reiner Singleplayer-Titel. Und das ist im Endeffekt eine Detektivgeschichte, man ist der Protagonist, man ist ein Detektiv, also ein Polizist von so einer Polizeibehörde in einem fiktiven Setting, das sich etwas schwierig beschreiben lässt. Das ist auch relativ frisch und neu. Das ist also eine fiktive Welt, die der Erde ähnlich ist, sag ich mal. Also da gibt's verschiedene Nationen, die uns ähneln, also sowas Hollandartiges oder Niederlandeartiges, was Englandartiges, was USA-artiges, haben irgendwelche anderen fantasievoll klingenden Namen. Die Technologie ist auch ein bisschen interessant, das ist ein wilder Mix, das ist so 19. Jahrhundert, so mit Kraftfahrtdroschken, also das haben schon Automobile. Aber die sehen auch alt aus, aber die fahren halt jetzt nicht irgendwie wie früher halt so klapprig alt, sondern halt irgendwie zuverlässig. Also die ganze Anmutung wirkt so viktorianisch, so Gaslight. Zeit ist aber wohl moderner. Also das ist eine sehr interessante Ästhetik von dem Spiel. Und es spielt eben in so einer Stadt. Und man ist dann Ermittler, der einen Mordfall aufklären soll. Das Ganze in, wie sagt man das? Also, ja, Third Person. Aber also du siehst von oben aus einem festen Winkel und mit Mausklick steuerst du dann deine Figur. Die läuft dann dahin, wo du hinklickst. Es ist ein sehr dialoglastiges Spiel. Du musst da unheimlich viel Text lesen auch. Also das hat so diese Planescape Torment Anleihen, dass man da sehr viele Texte eben lesen müsste. Und es ist ein reines Rollenspiel, aber jetzt nicht im Sinne von, was weiß ich, du tust jetzt da irgendwie deine Werte für, dass du besser kämpfen kannst oder Magie wirken kannst oder solche Geschichten, sondern im Sinne von, es gibt da zig verschiedene Skills, sag ich mal, wo du mit Erfahrungspunkte befüllst, die sich aber nur darin äußern, dass du gewisse Proben schaffen kannst. Also in Dialogen hast du zum Beispiel oft verschiedene Optionen, dass du jemanden mit Charme oder mit Einschüchterung oder mit Überzeugung oder so halt belabern kannst, dass du halt den Hinweis bekommst, den du möchtest, oder wenn du körperkräftig bist, kannst du irgendwelche, was ich ein Bücherregal anklingen, dann kannst du das zur Seite schieben und zur Geheimtür dahinter gehen, solche Geschichten, aber so richtig gekämpft wird da nicht. Also das ist alles so dialoglastig und im Endeffekt diese Skills eröffnen dir in diesen Dialogfenstern oder in richtigen Dialogen mit anderen NSCs eben mehr Optionen. Das so von der Basic-Mechanik, aber was das Spiel so fantastisch macht, ist, dass es einfach abgefahren ist. Also der Typ, den du spielst, das ist so ein richtiger abgestürzter Alkoholiker und Drogen-Junkie-Cop, der in einem Hotelzimmer aufwacht, irgendwie kompletten Filmriss hat und nicht mehr weiß, wer er ist. Dann muss er herausfinden, dass er ein Bulle ist. Findet raus relativ am Anfang, dass er einen Mordfall aufklären muss. Draußen liegt nur die Leiche quasi rum vor dem Hotel im Hinterhof. Und unten in der Lobby erwartet ihn sein Partner, der halt davon ausgeht, ja, das ist jetzt mein Partner und der nicht gleich zutextet. Und dann hast du eigentlich völlige Freiheit, wie du mit den Leuten umgehst. Also du kannst entweder deinem Partner oder den Leuten gleich sagen, so ja, ich habe einen üblen Filmriss, ich weiß nicht, wer du bist, ich weiß nicht mal, wer ich selber bin. Oder aber du kannst halt dir sogar eine eigene Person dir ausdenken. Also du kannst da auch so spielen, dass du halt jetzt irgendwie behauptest, dass dein Name irgendwie ganz anders lautet. Also und ab da geht's halt immer weiter ins Absurde rein. Also das ist wirklich sehr grotesk. Also du hast, ich kann das gar nicht beschreiben, verschiedene Dialogoptionen und Skills, wo man sich nicht mal was darunter vorstellen kann, wo du so richtig abgefahrene Antworten dann geben kannst und auch abgefahrene Dialoge führen kannst. Also das ist das Interessante am Spiel. Also du kannst es ja relativ seriös als Ermittler spielen, du kannst aber auch so komplett durchdrehen und dich so random durch dieses Abenteuer stolpern. Und das, du kommst immer zu irgendeinem Ende und da geht's eigentlich nicht darum, dass du Rätsel löst und dass du das Ende vom Spiel erreichst auf eine bestimmte Art und Weise, sondern das ist wirklich so, das Spiel ist so konzipiert, dass der Weg dahin das Spiel ist. Also, dass das einfach diese schöne Spannung, wie du Situationen lösen kannst, was du da machst, wie sich das entwickelt, wie sich der Plot öffnet vor dir, darum geht es. Und das macht's. Es ist was ganz Besonderes. Also, das ist wirklich einfach nur absurd. Also, ich kann es nicht anders beschreiben. Das ist. Da muss man empfänglich sein für sowas. Also jemand, der jetzt irgendwie, ich sag mal, konservativer Gamer ist, der sich jetzt ein normales Rätselspiel erwartet, für den ist es eher nichts, aber jemand, der mal in so eine Welt eintauchen mag, wo es halt auch wirklich abstrakt und ein bisschen wack wird und wenn man viel lesen mag, dann ist das genau das Richtige. Also ich kann das echt empfehlen, das ist ein Geheimtipp. Also wie gesagt, es geht da nicht mal mehr um diesen Kriminalfall zu lösen, sondern nur um diese Welt zu erkunden und auch das Innenleben von dem eigenen Charakter. Und die Story schreibt sich auch ein bisschen um, je nachdem, wie du dich entscheidest. Also du kannst entscheiden, wie dein Charakter sich entwickelt, weil der ist ja ein weißes Stück Papier, der ist, hat seinen Film, das kann sich an sein Vorleben nicht erinnern, und du kannst entweder sagen, okay, ich finde jetzt raus in diesem Kriminalspiel, wer ich in Wirklichkeit bin und verhalte mich dann so, oder du sagst, fuck it, ich entwickle jetzt den Charakter von Grund auf neu. Also ich kann das nicht beschreiben, das muss man gespielt haben. Also vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich eben das erwähnt habe, dass in diesem WhatsApp-Gruppe von den Kumpels ich nicht kapiert habe, um was die da reden. Weil wenn man es nicht gespielt hat, das kann man irgendwie nicht ganz nachvollziehen, was der Reiz dieses Spiels ist. Also ja, Disco Elysium, also ein Geheimtipp, würde ich mal sagen.
Ja, auch der Stil ist total cool irgendwie. Ich weiß nicht, diese Zeichen, dieser spezielle Zeichenstil irgendwie so, der
finde ich auch so total dieses cool, traditionelle Rollenspiel-Ding so hier, Baldur's Gate mäßig, also so von oben, du klickst und bewegt sich die Figur, aber es ist schön gemacht, also die Grafik ist schön angenehm, das ist ein bisschen hippiger und flippiger, also von diesem Zeichenstil her, die Charakterporträts eben, die sind wie so Ölgemälde, sag ich mal, von den Charakteren, also ich finde es sehr, sehr ästhetisch, sehr schön und sehr, sehr gutes Writing, also das kann ich echt sagen, ein sehr unterhaltsamer Titel.
Ich nehme es mal für 2026 auch. Also, vor.
Ja, wirklich. Also, das ist spannend und überraschend, das Spiel, wie das funktioniert. Also, ja. Lege ich euch ans Herz, wenn es mal im Sale ist oder Tobi, er spielt das auf jeden Fall mal rein. Also, mich hat es komplett in Bann geschlagen. Ich habe das, glaube ich, am Stück einfach runtergerattert. Genau.
Ja, gut, dann, wenn du jetzt auch schon so in die Adventure-Richtung gehst, dann nehme ich meins, das habe ich auch schon so lange installiert gehabt, bei Steam. Und das ist halt auch irgendwie von 2014 oder so. Und dieses Jahr 2025 habe ich es endlich mal geschafft, Randall's Monday zu spielen, ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Von relativ, also der Publisher war zwar Dedelic, aber es war, glaube ich, ein relativ unbekanntes Studio, Endgame Studios. Und es ist halt sehr, sehr nerdiges Click and Point, alles halt handgezeichnet. Und es ist alles spielt in so einem Zeitloop. Also der muss den Monday eben, den Namensgebenden, muss er den immer wieder erleben. So wie eben täglich grüßt das Murmeltier. Es hat halt unfassbar viele Nerd-Anspielungen, alles von Star Wars bis Herr der Ringe und so weiter oder andere Adventures. Und ich hab's tatsächlich noch nicht durch. Wir hatten so ein bisschen jetzt in den letzten Monaten da die Lust auch dann verloren, weil es ein bisschen, wie soll ich sagen, was heißt eintönig, ne? Oftmals sind Adventures ja so, ne? Es ist wirklich ganz, ganz klassisch. Aber der Typ ist halt auch, der Randall ist halt auch einfach so ein richtiger Drecksack. Und ich meine, das ist mal ganz lustig, ne, irgendwie so, weil es ist ja bei Deponia hast du ja auch Rufus, ne, der ja eigentlich auch irgendwie ein ziemlicher Depp ist, aber halt dann doch ein bisschen wieder liebenswert, ne. So Homer Simpsons Prinzip. Aber irgendwie fehlt es bei Randall total. Randall ist einfach ein Arschloch. Und zwar von vorn bis hinten. Ist der nihilistisch und negativ und dadurch kommen ein paar lustige Sprüche zusammen. Aber das ist halt alles, ne? Also das darauf baut das ganze Adventure und mich hat so ein bisschen, ich schätze mal die Hälfte oder vielleicht drei Viertel habe ich, glaube ich, durch. Irgendwie, das ist dann immer ein Kapitel natürlich, der wievielte Montag das ist. Sozusagen, ich glaube, vier Montage oder so habe ich schon hinter mir. Ich tippe mal auf drei Viertel. Aber es zündet dann doch nicht. Es ist ein bisschen, manchmal ein bisschen, merkst halt einfach, dass nicht so viel Budget vielleicht dahinter war, ne? Aber das ist, macht es bei gezeichneten Spiel auch nichts. Die Sprachausgabe ist eigentlich auch ganz gut. So insgesamt Rätsel und das ganze Komplettpaket, da ist man bei Adventures einfach schon ein bisschen verwöhnt und hat mich leider ein bisschen verlassen, aber habe ich lang von mir hergeschoben und dann endlich mal gespielt, aber vielleicht hocke ich mich mal nochmal dran an die letzten paar Stunden, aber es ist auch vielleicht einfach auch zu lang, also ich finde, weil sich das auch einfach so erschöpft, der ganze Loop und die ganze Art und Weise. Ich müsste es nachgucken. Ich kann es einfach mal nachgucken. Ich habe auf der Uhr schon 12 Stunden. 12,4 Stunden.
Oh, krass.
Und für mich müsste das eigentlich jetzt schon durch sein, das Spiel. Das wäre mir am liebsten. Dann hätte es auch eine ideale Länge gehabt für so eine Art Spiel. Aber so kommt, kommt wahrscheinlich noch einiges, weil das sehe ich nämlich sogar, das spoilert ja fast schon, aber anhand der Errungenschaften, die man hat und die noch ausstehen, gehe ich von aus, dass es bestimmt 7 Montage gibt, die sich, Days 7, ja, schätze ich mal, naja, wenn ich bei 4 bin, habe ich, ja, wahrscheinlich gut dreiviertel vielleicht dann durchgespielt und das ist dann schon, da hast du wahrscheinlich am Ende eine Laufzeit von 15 Stunden locker oder so, ne?
Ja.
Vielleicht auch 16, also je nachdem, wie blöd ich mich noch anstelle, ja, ist einfach zu lang für so ein Game, das muss ich ganz klar sagen. Ja. Okay. Aber irgendwie, es hat was, also es macht schon Spaß und es ist halt, wenn man wirklich so auch in der, ich sag mal, in dieser nerdigen Popkultur drin ist, wie wir das ja teilweise sind, verstehst du dann auch die ganzen Gags und Anspielungen und im Hintergrund, ne, den Side-Thema, das ist voll mit Tentacle und ne Blade Runner Poster und so weiter oder Akte X. Und also das ist dann schon, das ist schon cool, genau für solche, die die Popkultur feiern, ist es, glaube ich, schon sehr, sehr gutes Adventure. Ja, nur für mich etwas zu lang auf jeden Fall.
Okay.
Genau, Randall's Monday.
Okay. Dann würde ich mal weitergehen zum nächsten. Ich glaube, ich bin dran, oder?
Ja.
Jo, gerne. Und zwar, du hast es vorhin schon gespoilert, Tobi, und zwar ist es Doom 2016 bei mir, was ich gespielt hatte. Ja. Das ist auch, also von id Software, ist ja, wieder bekannt, genau, Doom-Franchise und Quake, ist rausgekommen im Mai 2016 als First-Person-Shooter und mehr oder weniger auch als, ja, neuer Teil des Doom-Franchises, mehr oder weniger. Es gibt ja, wenn ich jetzt zurückdenke, 3 offizielle Doom-Teile, Doom 1, 2 und 3.
Ja.
Und diese Neufassung hat im Endeffekt dann mit diesem Doom 2016 begonnen, diese neue Serie, wenn ich jetzt nicht noch einen Teil vergesse. Eine Art Reboot, genau. Und das ist halt eben eine moderne Variante mit schönen Kulissen, also sieht super, super schön aus mit der Engine. Es ist blutig mit diesen Glory Kills und natürlich hat man die tollen Waffen aus Doom dabei. Man muss sich ein bisschen umstellen, wenn man jetzt, wie ich als Boomer-Shooter-Mensch da reingeht. Das hat so ein bisschen eine eigene Mechanik, die man beachten muss. Und da muss man sich erst dran gewöhnen, dass man zum Beispiel wenig Health Packs hat. Man muss die sich von den Monstern holen, indem man zum Beispiel dann mit der Kettensäge halt weitermacht oder irgendwelche anderen Waffen verwendet, damit eben, ich sag mal, gewisse also durch den Tod des Gegners gewisse Gegenstände gedroppt werden, die dich dann am Leben halten. Und so läufst du dann quasi durch und musst so ein bisschen drauf achten, ab wann du welche Gegenstände verwendest, mehr oder weniger. Das hat so ein bisschen so einen leichten Rollenspiel-Touch, so einen ganz minimalen. Das ist jetzt in den neuen Teilen immer stärker geworden. Also gerade bei diesem Dark Ages mit dem Schild. Hat bei mir nicht so ganz funktioniert. Ich fand's aber dennoch ein gutes Spiel und ich bin auch aufgrund des niedrigen Preises kann ich es auf jeden Fall jedem empfehlen, aber ich weiß auch, dass die nächsten Teile für mich dann wahrscheinlich eher nichts mehr sind, weil die werden noch viel, viel mehr in diese Richtung gehen, so ein bisschen mehr gimmicky, mehr auf einen Drachen reiten und so weiter, und es ist alles ganz nett und so weiter, aber es ist nicht das, was für mich so ein Doom eigentlich ursprünglich ausmacht. Nichtsdestotrotz, ich finde es eine mutige Neufassung und auch die kommt ja gut an, also ist auch verkauft sich gut. Also fand ich sehr, sehr schön zum Reinschauen. Hat man auch etliche Stunden versenken können. Ich glaube, ich habe so um die 17, 18 Stunden, glaube ich, da reingesteckt.
Ja, ich habe ja das Eternal, der Nachfolger, den habe ich ja mal gespielt. Auch für einige Stunden, also auch, ich bin wahrscheinlich noch gar nicht sehr weit. Und da ist es auch schon, wie du es beschreibst, ne, das funktioniert ja auch schon so mit diesen ganzen Gimmicks, wie töte ich den, dass ich das und das bekomme, entweder Rüstung oder Health oder Munition. Und da ist dann noch zusätzlich das Ganze, ich weiß nicht, wie weit es bei dem Vorgänger war, den habe ich nämlich nicht gespielt, da ist halt auch noch ganz viel Rumgespringe dabei, ne? Also da musst du wirklich Doppeljump und ja, nochmal so ein Rush nach vorne und so, und damit musst du auch viel Jump-and-Run-Passagen irgendwie bewältigen, ne? Und das dann halt gleichzeitig mit einem Geballer irgendwie so, und das bin ich auch als Boomer, muss ich das sagen, da tue ich mir teilweise auch schon schwer. Also das ist nicht ohne, ja. Bringt aber
ja, das so war frischen auch da Wind so. Rein, ja. Bringt frischen Wind rein, aber es hat diese horizontale Ebene, wie du richtig sagst. Mhm. Das hat das Einser, glaube ich, nicht ganz so stark, aber ich kann mich erinnern, du hast da so eine Art Charge, den musst du halt auch gezielt einsetzen, um Gegner zu wechseln, damit du die auch finishst, damit du wieder an Leben kommst. Mhm. Und ich bin also extrem viel in dem Game gestorben, auf einem relativ niedrigen Schwierigkeitsgrad, weil ich auch manche Sachen nicht so ganz, die waren für mich nicht so ganz lesbar. Es ist zum Beispiel so, dass du die Reihenfolge beachten musst, auch welche Gegner du zuerst angehst. Mhm. Und du kannst das Spiel auch anders gar nicht schaffen. Also du kannst nicht durch blanke Waffenmacht quasi das Spiel überstehen, sondern du musst quasi durch diese Mechanik durch. Und das ist halt auch Segen und Fluch von dem Ganzen. Wenn du es liest und richtig machst, dann macht es auch Spaß. Aber wenn du dann deinen eigenen Kopf anstrengst und vielleicht mal was Eigenes probieren willst, dann wirst du da wahrscheinlich dran scheitern. Und deswegen hat mich das Spiel dann auch so ein bisschen auf halber Höhe dann ein bisschen verloren. Ich habe mich dann wieder so ein bisschen reinfinden müssen und habe dann auch einen Schwierigkeitsgrad dann weiter runterschalten müssen, weil es mir tatsächlich irgendwann viel zu schwer geworden ist, weil du wirst dann wirklich zugeschissen mit Monstern. Und ja, und auch diese horizontale Ebene, du bist dann auch in der Alien-Welt drin, also wirklich in dieser, wo eine Horizontale auch eine große Rolle spielt. Und ich habe mich dann fürchterlich schwer getan mit dem Ganzen und muss gestehen, ich habe das dann leichter gestellt und habe es dann auch zu Ende gespielt und so weiter, alles gut. Aber ich habe dann auch gemerkt, durch diese, also jedes Level ist ja wie so eine Art, da läuft dann ein Timer und dann musst du diese Szenerie bestehen, mehr oder weniger. Ja. Also das ist keine kontinuierliche Welt. Also das ist auch so ein bisschen artificial, das Ganze. Das wirkt so ein bisschen wie so eine Multiplayer-Map, mehr oder weniger, wie Quake eigentlich eher. außer, dass es halt frei begehbar ist und du theoretisch auch ein bisschen flüchten kannst und so weiter. Aber dadurch, dass du ja keine Midi-Packs großartig hast, musst du einfach anhand der Gegner dich hochheilen oder halt Munition generieren. Mhm. Und man muss also dringend sich einlassen auf diese Mechanik. Und genau, da muss man sich drauf einlassen. Und das ist so die größte Hürde, finde ich, an dem Spiel, von dem klassischen Shooter kommend, dass man da halt erstmal sich zurechtfinden muss. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall sehr zu empfehlen.
Kann ich dir nur beipflichten, ja. Also das ist wirklich auch dieses ganze, ich fand es im Eternal dann halt auch diese Gespringe ganz cool, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man da einmal so einen Flow hat, dann ist das schon cool. Und vor allem, wenn dieser Flow dann auch wirklich funktioniert, so dass du dann die ganze Arena geklärt hast und du noch da stehst, dann und dann halt auch noch dieser geile Soundtrack knallt ohne Ende, dann ist das wirklich schon, dann weiß man, warum das Spiel auch so gut ankommt und funktioniert. Ne?
Ja.
Aber genau dieses Gechampe haben sie ja beim Dark Ages runtergefahren, ne? Also das, dafür haben sie jetzt diese Schildmechanik, aber du musst nicht mehr diese Jump-and-Run-Sachen machen. Also das, in den Testvideos war es wirklich so, dass das dadurch einfach wieder eingedämmt wurde, was so diese Ebenen auch angeht. Und das begrüße ich, ganz ehrlich gesagt.
Ja.
Ganz, ganz gerne,
ja. Ja, absolut. Cool. Ja, den Soundtrack muss man auch mal hervorheben, der ist von Nick Gordon.
Oh, ja.
Den hat Bethesda, glaube ich, auch ordentlich übers Ohr gehauen. Also die haben den irgendwie mit dem Vertrag, haben sie ihn so ein bisschen ab Teil 2, glaube ich, also ab Eternal, so ein bisschen, glaube ich, ich will nicht sagen beschissen, aber schon so ein bisschen, glaube ich, hintergangen.
Ja, Dark Age ist er deswegen jetzt gar nicht mehr dabei, ne?
Ja, genau, was ein bisschen schade ist, weil er ist eigentlich so der Godfather von diesen Soundtracks und der ist jetzt auch in anderen Spielen wieder dabei und wenn man da mal reinhört, ich bin da durch Zufall von Mick Gordon auf seine neuen Spiele gestoßen, du erkennst halt seine Handschrift und da einfach mal ein bisschen Liebe da lassen und einfach mal vielleicht sich den Soundtrack mal so geben von ihm. Der ist sehr, sehr hörbar, wenn man vielleicht mal beim Sport ist oder so oder irgendwas Actiongeladenes hat oder man will einfach nur einen Abwasch schnell machen, dann sollte man sich den Doom-Soundtrack.
Ja, deswegen,
gerne auch mal ein bisschen Soundtrack.
Beim Autofahren, oh Gott, ja. In unserer Soundtrack-Folge nochmal reinhören, da haben wir ihn ja auch erwähnt, ja, zu Recht. Absolut, absolut geil.
Genau.
Da hast du ja aber dieses Jahr sehr shooterlastig gespielt, aber du bist ja eh dabei, die ganzen alten Shooter aufzuarbeiten von damals.
Da könnten noch ein paar kommen in meiner Liste.
Ja, aber bist du jetzt mit die 80er, 90er quasi schon fertig und bist jetzt schon die 2000er? Das
überrascht mich. Jein, ich habe ja noch die Quake-Reihe vor mir, 1 und 2 und die Doom-Reihe. Doom 1 und 2 hatte ich nicht. Nee, ich habe nur Doom 64, also die für Nintendo 64, die Variante gespielt. Die war im Endeffekt so ein bisschen eine Neufassung vom Doom 1, in meinen Augen die schönere Variante. Die ist auch ein bisschen scarier. Das ist jetzt so eine Honorable Mention jetzt noch von mir, die werfe ich jetzt so ein. Genau, also sehr, sehr tolles Game, aber ich muss die noch nachholen, die uralten Classic Games. Das Einser habe ich dieses Jahr angefangen tatsächlich, aber noch nicht durch. Ja.
Hast du Wolfenstein schon mal gespielt, die Serie? Also die alten? Also alt?
Nein.
Also Wolfenstein 3D und so? Nee.
Nein.
Noch vor, oder?
Ich glaube, das Uralte erspare ich mir, glaube ich, aber ich würde gerne mal diese in der 3D-Fassung, die ersten würde ich gerne mal nachholen. Die gibt's ja, sag ich mal, wie sage ich denn das jetzt wertneutral, als Grauzonenmittel kann man sich die doch noch mal anschauen. Die würde ich mir gerne mal angucken.
Ich glaube, das Wolfenstein 3D damals, also das allererste, was so in richtigen 3D war.
Ja, ich habe das mal gesehen, bei unserem Cousin.
Als abgespeckte Fassung bei uns aber auch, also das gab es eine lokale Fassung. Da haben sie halt aus Namen wie Heinrich Himmler halt Heinrich Höller gemacht und solche Geschichten. Also das geht schon. Das kann man, glaube ich, noch legal spielen.
Die komischen Namen, ja, das.
Ja, aber das war doch schon in den neuen Fassungen von Wolfenstein, ne? Von Bethesda Game Studios.
Ja. Das kommt halt auch noch eins vor. So.
Sehr schön. Soll aber sehr gut sein, tatsächlich. Naja.
Ja, die ganze, gut. Ganze Reihe. Genau. A Pile of Shame hört nicht auf.
Ja, das ist das Schlimme.
Ja, das ist. Bis unser der Classic Game.
Können wir das jetzt jedes Jahr, Ende des Jahres machen? Und dann sehen wir, welchen Teil wir abgearbeitet haben.
Ja.
Das ist bei mir wie mit Warhammer-Figuren. Ich sag mir immer, ich kaufe mir nichts Neues mehr, bis ich den alten Scheiß weg habe, aber. ja.
Das geht manchmal auch nicht anders.
Fürs neue Jahr, den man nicht einhält.
Ja, magst du weitermachen, Charles?
Ja. Ich habe einen anderen schönen Geheimtipp für euch. Sagt euch Modern Storyteller was, das Studio. Also das Studio, nicht das Spiel.
Kannst du es nochmal wiederholen?
Modern Storyteller. Heißt das Studio. Das ist nicht verwunderlich, weil die haben auch nur ein Spiel rausgebracht bis jetzt und das ist das, was ich jetzt nennen werde. The Forgotten City aus 2021. Jetzt nicht verwechseln mit The Sinking City von Frogwares.
War das in dem römischen
Universum? Richtig. Ja.
Ah, ja, dann habe ich
schon mal gespielt, Tobi?
Bild irgendwie. Nee, nicht gespielt. Nur damals irgendwas
von gehört. Ich umreiße es mal kurz. Ja, voll. Also ich kann es empfehlen, es ist kein großes Spiel, das ist nicht so umfangreich. Es ist ein Adventure aus der First-Person-Sicht, also du hast auch so diese 3D-Shooter-Steuerung, also du bewegst dich halt so hier mit Maus und WASD und läufst in, ja, Open World ist zu viel gesagt, in so einer Umgebung rum und löst da Rätsel und das ist sehr, sehr spannend gemacht, weil da die Mechanik sehr ausgetüftelt ist. Im Endeffekt geht es darum, ich versuche das jetzt wieder nicht zu spoilern, du bist so ein Typ, der durch am Anfang von dem Spiel in so einem alten römischen Tempel, der in Italien in so einem verlassenen Tal steht, da in so eine Ruine stolpert und in dieser Ruine ein magisches Portal findet und dadurch in diese Ruinenstadt kommt, aber 2000 Jahre in der Vergangenheit, sag ich mal. und da bist du halt quasi als Mensch aus unserer Zeit eben in dieser Vergangenheit und läufst da in dieser Stadt rum. Also die ist jetzt nicht besonders groß, da wohnen auch nicht viele Leute, halt ein paar NSCs. Die begrüßen sich ganz normal als Neuankömmling. Und während du da diese Stadt erkundest und versuchst, einen Weg nach draußen wieder in deine Zeit zu finden, sage ich mal, das ist so ein bisschen ein fantastisches Element, werden plötzlich so Goldstatuen, also es sind so Goldstatuen, die da rumstehen, werden lebendig und töten alle Menschen, die da rumstehen und du musst ganz schnell wieder zurück zu dem Portal rennen, wo du durchgefallen bist, weil sie es wieder geöffnet hat und dann gehst du da durch und landest wieder am Anfang von diesem Tag in dieser Stadt von vor 2000 Jahren Und dann findest du schon raus, dass du quasi so ein Zeitreisender bist, wo so ein Paradoxon ausgelöst hat.
Mhm.
Die Ruinenstadt, die du am Anfang des Spiels gesehen hast, das ist quasi die Stadt, die untergegangen ist, weil diese Statuen alle Menschen getötet hat und dann ist diese Stadt verfallen und wurde seitdem halt nicht mehr entdeckt. Also die ist irgendwie in so einem Felsspalt drin, sag ich mal, in Italien. Also Ruinenstadt römische, also so eine, ne, das habe ich vergessen zu erwähnen, hier vom römischen Imperium, hier Julius Caesar und so. Und so sehen auch die Leute aus, also die laufen alle mit so Toga rum und Sandalen und so. Und diese Stadt, die wird eben vernichtet. Und du bist an dem letzten Tag dieser Stadt eingetroffen und musst dieses Ereignis abwenden. Und dadurch, das ist so täglich grüßtes Murmeltier, dadurch erlebst du diesen Tag immer wieder. Also du kannst auch sterben, wenn diese Statuen dich totschießen, dann hast du halt verloren. Aber das ist eigentlich relativ simpel. Du musst halt nur wieder zurück zum Ausgang rennen und durch das Portal jumpen und startest dann quasi neu. Und du brauchst da also im Endeffekt nicht speichern oder laden und den Tag nochmal, also speichern schon, aber nicht laden, diesen Tag nicht nochmal neu machen, weil du sagst, ah, jetzt habe ich es versaubeutelt, sondern du kannst quasi von jedem Run das Vorwissen mitnehmen und Rätsel, die du im ersten, also quasi gelöst hast, wenn du wieder diesen Reset-Punkt erreichst, kannst du da weitermachen, wo das Rätsel... Also das Rätsel gilt dann als gelöst, sag ich mal. Da gibt's so eine recht interessante Mechanik, dass das Spiel erkennt, okay, du hast jetzt dieses Rätsel gelöst, das erachtet jetzt als erledigt und du kannst von da ab weiter bauen. Und das macht auch in der Story Sinn. Also das ist jetzt so ein Zeitreiseparadox und da müsste ich jetzt weit ausholen, aber also auf jeden Fall, das macht alles Sinn. Das ist sehr clever gemacht von der Narration her und im Endeffekt die Stadt geht deswegen unter, weil das so ein Elysium ist, das von den römischen Göttern errichtet wurde, dass die Bewohner der Stadt da unendlich lange unsterblich leben können, außer jemand begeht ein Verbrechen. Das soll diese Leute dazu zwingen, die perfekte Gesellschaft zu werden. Also das ist so diese Prämisse, dass diese römischen Götter diese Stadt eben, ja, man kann sagen, verflucht haben oder belohnt haben, dass die Bewohner potenziell unsterblich sind, solange sie sich gescheit aufführen. Und das ist ein interessantes Sozialexperiment und darauf, das macht dieses Spiel so interessant, denn kann so eine Stadt existieren? Weil man müsste jetzt sagen, ja, okay, wenn keiner ein Verbrechen begeht, das schützt dich ja selber, weil du weißt, du wirst nie ausgeraubt, bei dir wird nie eingebrochen, du wirst nie ermordet, weil alle wissen, wenn das eintritt, werden alle sterben. Also die Leute sind dazu gezwungen, sich an die Gesetze zu halten, wenn sie überleben wollen. Jetzt ist die Frage, kann das funktionieren? Und offensichtlich funktioniert es ja nicht, weil irgendjemand an diesem Tag ja wohl ein Verbrechen begeht. Das kannst du übrigens auch du selber sein. Also wenn du jetzt irgendjemanden umbringst, dann wird dieses Ereignis auch getriggert und dann musst du wieder durchs Portal und dann hast du hoffentlich aus deinem Fehler gelernt. Also du kannst es nicht lösen, wenn du selber ein beziehungsweise es kann sein, dass du zur Lösung des Rätsels ein Verbrechen begehen musst, um dann eine Erkenntnis zu gelangen, die du beim neuen Run verwenden kannst. Also es ist furchtbar clever. Also es hatte diesen philosophischen Anspruch, dass man eben halt sagt, okay, warum funktioniert dieses Elysium nicht? Warum begehen Leute Verbrechen, obwohl sie eigentlich potenziell unsterblich glücklich in einer perfekten Gesellschaft leben können?
Ja,
und du musst halt diese Verbrechen eben aufklären, bevor sie stattfinden und verhindern. Und dadurch musst du halt Rätsel lösen, indem du mit den Leuten sprichst, die beobachtest, Tagesabläufe beobachtest, was die so machen, um dann rauszufinden, wer ist der dieses Ereignis auslöst. In der Hoffnung, dass die Stadt überlebt diesen Tag. In der Hoffnung, dass dann dieses Zeitparadoxon aufgelöst wird und du dann wieder zurück in deine Zeit, also in die Zukunft, sprich in unsere Gegenwart kannst. Das ist die Prämisse von dem Spiel und das ist sehr, sehr, sehr schönes, spannendes Adventure Rätselspiel.
Cool. Ja.
Klingt cool, ja.
Ja, nee, mehr. Ich hab nur mal irgendwie am Rand das mal mitbekommen, ja. Schön.
Also das kostet nicht viel und ist tatsächlich ein Erlebnis wert. Also ich kann das sehr empfehlen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, dauert auch nicht lang. Hat verschiedene Enden. Du kannst dieses Zeitparadoxon auf verschiedene Arten lösen. Also bewusst. Und auch verschiedene Ereignisse bei den verschiedenen Enden beeinflussen. Also das, ja, das macht's auch wert, es nochmal wieder zu spielen, einfach um das ganze Spielerlebnis abzurunden. Also ich fand das sehr, sehr gut und ich würde mir wünschen, wenn die nochmal ein neues Spiel machen. Also ich weiß über das Studio nichts. Ich habe jetzt vorhin eben nochmal geguckt, was die sonst gemacht haben und habe festgestellt, nichts scheinbar.
Ach so, okay, eigentlich ein kleines Indie-Studio.
Ja, das ist ein absoluter Indie-Titel, aber der ist auch beliebt. Also das ist jetzt, also die Grafik ist auch schön. Also du läufst da in eben in dieser römischen Stadt rum, also diese, wo halt so schöne Häuser sind, Säulen und Aquädukte und Brücken und Statuen und da laufen da diese Leute rum. Dann hast du diesen Marktplatz, wie so dieses Forum Romanum, was man da aus Rom vielleicht kennt. Also und es hat auch so eine Geschichtskomponente. Also du lernst über die römische Antike so Sachen. Wenn du jetzt mit Leuten redest und so, dann kriegst du immer wieder so Geschichtshintergrundinformationen. Wie war das damals im alten Rom? Also ist auch sehr lehrreich. Also das könntest du tatsächlich im Geschichtsunterricht so anbieten.
Mhm. Ja. Klingt gut. Ich weiß, was auch noch gut klingt. Wie schaut's denn mit euren Gläsern aus? Weil meins ist nämlich leer.
Soeben beendet.
Da könnten wir doch mal eine Füllung organisieren. Dann würde ich sagen, machen wir einen kurzen Bierwerbe-Break und sind gleich wieder für euch da.
Jawohl, bis gleich.
Bis gleich.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
So, willkommen zurück zu unserem wunderschönen digitalen Stammtisch, der auch gern mal ein bisschen länger sein darf. Ich begrüße ein neues Kirschporter an meiner Seite. Was gibt's denn auf eurer Seite zu sehen?
Ich habe mir nochmal einen Glühwein nachgeschenkt. In meiner schönen Tasse.
Ich wundere, dass das nicht der Augustiner-Krug ist, würde.
Nee, da lässt sich schlechter aufheizen in der Mikro. Ja,
da passt die ganze Flasche rein, das ist doch schön.
Oder wird es ihn vielleicht endlich zerreißen?
Ich habe wieder ein Pottbier vom edlen Spender von dir, Tobias. Und zwar Tuisbrunner Elch, Nix Amore. Über diesen Titel wird zu sprechen sein. Das ist von Elchbräu. Also Elch wie das Tier, aus Gräfenberg, das ist im Landkreis Forchheim, soweit ich informiert bin.
Ja, das ist bei mir um die Ecke.
Das erklärt auch das Motiv, nämlich ein Elch, der ein Bier in der Hand hat.
Ja.
Nix Amore ist wohl die Sorte und es ist ein Kellerbier, was ich nicht ganz verstehe, weil ich Kellerbier sehr gern mag. Und es gibt ja auch SM-Keller, also Nix Amore finde ich ein bisschen ein verwegenes Statement, aber gut, schauen wir mal, vielleicht schmeckt's ja nicht und hast deswegen so. Seit 2007 hinten drauf steht, unser fränkisches helles Kellerbier wird mit Wiener Malz und Hersbrucker Hopfen eingebraut. Dieses Bier besticht durch seine Balance zwischen Malz- und Hopfenaromen und lädt dadurch zum Weitertrinken ein. Das ist schade, weil das jetzt das letzte Bier für heute ist und auch das einzige seiner Art, was ich habe. Aber ich teste es für euch. Zum Wohl.
Sehr schön. Ja, zum Wohle.
Zum Wohl.
Ah ja, gutes, solides Kellerbier. Hat irgendwie so leichte Noten, das ist so Craftbeer-artig, ich weiß es nicht. Also ist jetzt nicht so das Standard-Kellerbier, was ich kenne.
Bisschen fruchtig?
Ja, so würde ich sagen, aber nee, es ist halt ein nettes Experiment. Also das ist ja eine sehr junge, neue Brauerei, also 2007 scheinbar. Aber das ist eine Reise wert. 4,9%, das ist stolz. Also für Hörer, die sich dafür interessieren, die Seite ist www.kauf-deinen-elch.de. Ja. Nee, also okay. Nix Amore.
Genau, nix Amore, einfach nur Bier. Schön.
Ja.
Okay. Ja, dann mache ich mal wieder weiter hier. Ich habe jetzt irgendwie nur Titel genannt, die ich noch nicht durchgespielt habe. Fällt mir gerade so ein, deswegen nenne ich jetzt mal einen Titel, den ich auch wirklich durchgespielt habe, weil es auch eine Empfehlung vom Domi war vor einigen Podcasts, Mehrzahl. Und dementsprechend habe ich mich mal Firewatch gewidmet. Ja, Firewatch brauche ich auch gar nicht so viel zu erzählen, weil wir haben auch in den vergangenen Folgen hat Domi schon drüber gesprochen und er sollte recht behalten, sage ich nur. Ne? Also es hat mir echt unglaublich Spaß gemacht, so ein Walking Simulator in den Wäldern, wo man eben ein Firewatcher ist, ein Typ, der eben nach Feuer Ausschau hält oder auch nach irgendwelchen anderen Dingen, die nicht im Wald vorkommen sollten. Ja, und dann immer in Verbindung eben mit einer Delilah ist. Über Walkie-Talkie, man sieht sie nicht, sondern man spricht nur mit ihr und das tut sich halt langsam so eine Beziehung aufbauen. Und ganz, ganz großes Kino. Man muss dazu sagen, vielleicht als kleiner Tipp, wenn ihr es auch spielen wollt, versucht bei jedem Objekt, das ihr seht, auch dann die Taste fürs Walkie-Talkie zu drücken. Das habe ich am Anfang ein bisschen, übersehen, ja, vielleicht übersehen oder das ist nicht ganz so. Die ganze Folge genommen, keine Ahnung, aber
dadurch. Auch so.
Ja, okay. Bin ich nicht der Einzige. Dadurch verpasst man einige Dialoge und das ist da unter anderem der Dialog, der damals Domi Firewatch genannt hat, den ich mit eingespielt habe hier in den Podcast. Den hatte ich zum Beispiel nie. Und das ist total schade, weil der gut war. Und deswegen, ja, alles, also bei allen möglichen Gegenständen bitte Delilah zu ihrer Meinung fragen, das so als Tipp. Und dann hat man einen wunderbaren, interessanten manchmal entspannten, manchmal auch nicht entspannten Walking Simulator, der auf jeden Fall dessen Ende auf jeden Fall sehr sehr zum Denken anregt und wenn man so auch ein bisschen das Internet danach durchforscht, ohne natürlich jetzt zu spoilern, Es bewegt die Leute, also ne, vielen hat es nicht gefallen und dann fragt man sich so, warum nicht? Und das ist so der Grund des Ganzen, fand ich ganz, ganz spannend, warum das eigentlich so manchen gar nicht getaugt hat. Aber ich fand's toll und genau das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das Ende eigentlich ganz gut ist, weil es eben ja einfach vielleicht auch kontrovers ist, ja, sagen wir mal so. Und so viel zu Firewatch. Das habe ich jetzt mal nachgeholt, weil das ist ja auch schon von. Ich hab's doch mir hier gerade offen. Das ist auch schon wieder von 2016. Ach Leute, die Zeit verfliegt, ey. Das ist der Wahnsinn. Ja, deswegen nach langer Zeit endlich mal nachgeholt. Ein Haken mehr.
Cool.
Ein Peil. Genau.
Das freut mich sehr, dass es dir auch gefallen hat.
Ja, sehr toll. Gut, dann darf der Domi wieder weitermachen.
Ja, ich habe jetzt ein Spiel, das ich selber nicht komplett gespielt habe. Und zwar ist das Wolfenstein The Old Blood. Hm. Das Ganze ist von Machine Games. Und die sind auch bekannt durch das ganze Wolfenstein-Franchise. Also durch diese, ich sag mal, durch diese neue IP, die sie da geschaffen haben mit The New Order und fortlaufende Wolfensteins. Und The Old Blood kam quasi im Mai 2015 raus und ist im Endeffekt so eine leichte Neuinterpretation von dem Wolfenstein-Spiel. Also es ist ein First-Person-Shooter und nimmt so ein bisschen Bezug fiktiv auf den Zweiten Weltkrieg und eben das Dritte Reich. Und die Besonderheit bei The Old Blood ist, dass das quasi ein Prequel ist, ein Standalone. Sprich, spielst im Endeffekt die Vorgeschichte von dem Herrn Blazkowicz und auf den weiteren Abenteuern macht er natürlich immer andere Dinge, aber in dem Teil, da geht's eben darum, dass er auch in ein Schloss eindringen muss und da geht's darum, dass quasi die Schergen sozusagen mit den alten Göttern sozusagen spielen, um da Macht Fantasien auszuleben. Und es geht natürlich alles schief, wie es ja schon beim Indiana Jones Film Teil, oh Gott, welcher war das, Teil 2 oder Teil 3? mit der Bundeslade.
Erster. Raiders of the Lost
Ark. Der erste, ja. Genau, wo es dann fürchterlich schief ging, wo ja das Klientel auch das gleiche ist.
Ja, absolut.
Das ist an der Stelle passt sogar wieder. Genau, also war ein tolles Spiel, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Leider Gottes hatte ich im letzten Level einen Game-Breaking-Bug, der mir verhindert hat, das Spiel zu Ende zu spielen. Und laut meiner Recherche liegt es an meiner AMD-Grafikkarte, die da irgendwie Probleme gemacht hat. Das war äußerst schade, weil mir das Spiel unglaublich viel Spaß gemacht hat. Es ist natürlich ein bisschen cheesy, weil es ja den Zweiten Weltkrieg so ein bisschen, also diese ganzen Charaktere natürlich sehr, sehr übertreibt und so ein bisschen ins Lächerliche auch zieht, aber auch so ein bisschen die Grausamkeiten so zeigt. Also so eine Mischung aus Ernsthaftigkeit und dann immer wieder ein bisschen Cheesiness, sag ich mal. Und es sind tolle Levels, also diese Burgen und so, das wirkt alles sehr, sehr cool. Wo man sich ein bisschen dran gewöhnen muss, ist, dass am Anfang so eine forcierte Stealth-Section so ein bisschen stattfindet. Das heißt, da wird man gezwungen, Stealth zu machen, was für ein Wolfenstein-Spiel eigentlich so eher ein bisschen komisch
ist. Bei dir auch so schlecht funktioniert wie bei mir? Oder habe nur ich mich so dumm angestellt?
Hat bei mir auch schlecht funktioniert, weil es war für mich am Anfang nicht lesbar. Und als es lesbar war, fand ich's doof.
Ja, genau. Ich hab,
muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich hab auch immer nur geschlichen, bis es eigentlich nicht mehr ging und dann halt einfach nur noch durchgemäht, weil war ja im Hauptspiel auch schon so oder im normalen New Order gab es ja auch schon Schleichpassagen und die haben auch nicht so wirklich funktioniert. Daher, Wolfenstein macht einfach mit Durchmähen irgendwie mehr Sinn.
Genau. Genau. Also ist sehr zu empfehlen. Mhm. Man kann sich's mal anschauen. Genau, also er nimmt mehr Bezug zu New Order als zu den Nachfolgeteilen, ist auch von der Zeit her, von der Entwicklungszeit natürlich auch näher an New Order dran. Ja, aber man kann sich das mal anschauen. Die Teile gibt's immer wieder günstig, auch auf Epic, werden auch immer mal wieder verschenkt. Also wer da mal reinschauen will, die sind alle ungefähr gleich. Also egal, mit welchem Teil man startet, die sind jetzt nicht so super Story-relevant. Da ist eher die Reise das Spannende, diese quirky Charaktere, die krass überzeichneten Bösewichte, die dann auch ein so ein bisschen auch Ehrfurcht geben können. Genau, also auch das mit diesen alten Göttern wurde relativ cool umgesetzt am Ende, fand ich. Also da ist eine gewisse Ernsthaftigkeit auch dabei und auch eine gewisse, so leichter Horroraspekt auch. Und auch im Old Blood, da kommen ja dann auch Zombies vor, ne, die dann vom Himmel fallen, das ist ein bisschen obskur. Das Ganze wird dann grotesk sogar dann später mal.
Reden wir jetzt von alten Göttern hier so wie Cthulhu Lovecraft Mythos?
Ja, ich würde sogar sagen, man könnte tatsächlich sogar Cthulhu-esque beschreiben am Ende. Also gerade das Ende.
Das ist ganz interessant, weil das
stehst du ja bevor.
Haben sie
ja
bei Hellboy, also hier dem Comic-Charakter, der wo ja auch verfilmt wurde, haben sie ja auch diesen Twist, dass Hellboy, ja, also dieser Dämon auf Seiten der Alliierten gegen die Nazis kämpft, die einen alten Gott beschwören wollen. Also auch so ein Lovecraftsches Wesen. Also das finde ich eine sehr, sehr spannende Prämisse eigentlich.
Ich kann mir vorstellen, dass er da Bezug drauf genommen haben, weil es ist genauso, wie du es beschreibst. Also der richtet sich dann gegen die Schergen und macht dann sein eigenes Ding und du hältst ihn dann natürlich auch am Ende auf und dann ist alles gut. Aber das passt eigentlich gar nicht so in das klassische Wolfenstein-Genre rein, weil es so ein bisschen in die Fantasie abdriftet.
Ja, aber ihr müsst bedenken, es gab doch mal Return to Castle Wolfenstein. Und das nimmt im Prinzip so ein bisschen Bezug darauf. Das war so einer der ersten Spiele, Return to Castle Wolfenstein. Uralt. Anfang der 2000er?
Das hatte ich gemeint vorhin.
Ja, genau. Ja, das willst du noch nachholen? Hast du das gemeint?
Genau. Da dachte
das hatte ich gemeint.
Ich dachte, das ist Wolfenstein 3D, aber stimmt, war das, was du meinst.
Wolfenstein war wirklich dieses pixelige, wo damals zum ersten Mal wie in Doom 1 quasi so, das so mit Eva auf Wiedersehen. Das ist Wolfenstein 3D.
Aber du hast recht.
Und Return to Castle Wolfenstein war schon echter 3D-Shooter. Und der hatte genau, im Endeffekt ist eigentlich The Old Blood ist im Endeffekt ein Remake davon, kann man fast sagen, weil Return to Castle Wolfenstein und in Old Blood geht's ja auch wieder in die namensgebende Burg
oder
Schloss. Und da wurde es nämlich genauso absurd. Da gab's damals auch Nazi-Zombies und so weiter. Daher geht es da voll in die Richtung. Und deswegen fand ich das ziemlich gut und wieder so einen richtigen Flashback, Kickback zu den alten Teilen. Fand ich klasse,
Ja.
Finde ich großartig, weil es hat auch was von diesen B-Movie-artigen irgendwie.
Ja, aber voll. Ja. Volle Lotte. Also, die ganze Reihe ist da irgendwie so richtig Edeltrash, würde ich es irgendwie so behaupten. Also, das ist, ja.
Das ist die richtige Bezeichnung. Das sollte eigentlich ein eigenes Genre sein.
Ja, ja. Mhm. Ich hab auch den Zweier noch irgendwo rumliegen, den,
Colossus?
Ja, genau. Genau, den habe ich auch hier, bei Xbox, aber noch nicht gespielt. Ja.
Tito.
Freue mich schon drauf. Und es gab ja doch mal so einen Koop-Ableger, wo man dann die Töchter vom Blazkowicz ist. Der kam
Young,
irgendwas mit Youngblood, genau.
Ja.
Nicht mit dem Musiker aus England hat es nichts zu tun, Youngblood. Aber ja, richtig, genau. Also da es ist echt schon, gab's schon einige. Ja. Auf meiner Liste sehr wird halt auch noch ein Machine Games Titel draufkommen. Aber mehr dazu später. Mhm. Ja. Cool.
Jawohl.
Ja, Jones.
Hau raus. Ja, ich habe ein Strategiespiel in petto. Das habe ich auf meiner Wishlist gehabt, weil das, ich sag mal, Wikinger-Thema hat. Und das war mal im Sale, habe ich mir gekauft, von Shiro Games. Und das nennt sich Northgard.
Oh ja.
Aus 2018. Also North wie der englische Norden und Garde wie Midgard, also nicht Guard, also genau. Deswegen Northgard wegen nordischen Themen, also wie Midgard, so ähnlich plus anders. Und das beschreibt es eigentlich auch ganz gut, weil das spielt in so einer Wikingerwelt. Ist ein Strategiespiel und das. Ich habe die Siedler nie gespielt, aber nach meinem Verständnis ist es wohl von der Mechanik ähnlich wie die Siedler. Also du hast quasi, also die Karte ist in Provinzen unterteilt, sag ich mal, die du versuchst zu kontrollieren, indem du quasi von deiner Ausgangsprovinz, wo dein Hauptgebäude steht, halt erweiterst und da baust du Gebäude und du hast dann quasi deine Dorfbewohner für diese Gebäude verpflichten. Und dann machen die Arbeiten entsprechend dem Gebäude. Also du kannst die Dorfbewohner jetzt nicht selber steuern über die Karte, sondern beispielsweise, du hast jetzt deine erste Provinz, da ist dein Hauptgebäude und da kannst du Dorfbewohner produzieren, sag ich mal. Und dann stehen die da rum und sammeln Nahrung automatisch. Jetzt baust du eine Holzfällerhütte, weist zwei deiner Dorfbewohner dazu und dann hacken die automatisch in dieser Provinz Holz. So. Und dann kannst du noch, dann baust du vielleicht noch Hafen, dann hast du so Seemänner, die halt dann in See stechen und Geld mit zurückbringen, also so diese Wikinger-Drachenschiffe. Und dann baust du vielleicht noch ein Gebäude und dann ist die Provinz schon voll. Dann musst du quasi die nächste Provinz erobern, also erkaufen, das kostet Ressourcen. Und du kannst quasi nur die Provinz, eine Provinz holen, die an deine angrenzt. Und da grenzen meistens andere, also Provinzen sage ich, also so Felder. So, das ist das Ganze, siehst du von oben, siehst du so deine Mannschkel, dann diese Männchen da rumlaufen, im Wald reinwuseln und mit dem Schiff rumfahren. Und dann sagst du, okay, ja, ich kaufe jetzt das Feld links daneben oder das rechts daneben für so und so viele Nahrungseinheiten. Und da triffst du deine Entscheidung quasi je nachdem, was du für eine Ressource brauchst, weil rechts ist ein Steinbruch, links ist ein Fischteich und dann sagst du, ja, ich brauche mehr Nahrung, also hole ich mir die linke Provinz. Ja, ich will eher ich brauche eher einen Steinbruch, also kaufe ich mir die rechte oder was ist Steinbruch, Mine halt, so Erz und so ein Zeug. Genau, und dann produzierst du Kriegereinheiten, die kannst du dann tatsächlich steuern übers Feld und dadurch Provinzen einnehmen, die dem Gegner gehören. Also die Dorfbewohner, die machen ihr Zeug automatisch. Du weist dir nur Gebäuden zu und die Soldaten, die steuerst du. Aber du hast eher so kleine Warbands, also das sind jetzt nicht so massiv viele. Und auf der Map laufen dann auch noch so Mobs rum. Also du musst so in Provinzen erst die Gegner plätten, bevor du die halt erobern kannst. Ab und zu kommen dann die Mobs auch und greifen der Dorf an. Also wenn jetzt irgendwo Nachbarregion so eine Wolfshöhle ist, das spawnen halt dann Wölfe und wenn da so eine kritische Masse erreicht ist, dann greifen halt Wölfe dein Gebiet an und dann brauchst du halt Soldaten, um die wegzutreiben und dann, wenn du diese Provinz erobert hast, dann spawnen da auch keine Wölfe mehr und da gibt's eben andere Spieler oder halt Fraktionen, die halt auf dieser Karte rumhüpfen und dann musst du halt da den Gegner halt bekämpfen, indem du halt da dein Reich ausbaust und da gibt's eine Kampagne, die sehr schön ist, die sehr stimmungsvoll ist, die so einen Clankrieg zwischen Wikingern abbildet, die sich um eine neue Insel, also so Grönlandartig rangt. Also du landest mit deinem Clan da und findest Verbündete und findest Feinde und da versuchen halt die Wikinger-Clans um diese Kontrolle von diesem Eiland, von diesem neuen Land, von Northgard eben, zu kämpfen. Mhm. Genau, und da gibt's halt auch so einen Multiplayer-Modus und halt so einen Singleplayer Deathmatch-Modus. Genau, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil du da kurze, schöne, knackige Matches machen kannst, aber halt so so schön mit Aufbautaktik. Mhm. Also rudimentäre Wirtschaftsketten, nicht wirklich so ausgefeilte Militärsachen, sondern einfach eher so halt Dorfbewohner verwalten und wie du halt und Ressourcenmanagement, sag ich mal. Und das in der schönen Comic-Optik und die Variation kriegst du rein, indem es verschiedene Clans gibt, die halt verschiedene Spezialfähigkeiten haben. Also die sind meistens nach irgendwelchen Tieren oder mythischen Tieren benannt und zum Beispiel der Raben-Clan, der kann Söldner anheuern und ist da besonders effektiv, halt Geld zu erwirtschaften und mit dem Geld Militärmacht sich zu kaufen. Ein anderer Clan ist besonders gut drin, den Winter auszuhalten. Also es gibt auch so Jahreszeitenwechsel, wo halt im Winter kannst du weniger Nahrung herstellen, außer du gehörst zu dem Clan, der halt da besonders gut drin ist. Und hat halt jeder Clan so seinen eigenen Spielstil und das macht dann schon Spaß, so Multiplayer-Matches einfach mal so auszutragen und mal zu gucken, mit welchen Clans so du am besten zurechtkommst. Da gibt's 2 Dutzend von diesen Clans. Die meisten musst du dir dazu kaufen mit so DLCs. Die kosten aber auch bloß, was weiß ich, ein Abo und Mai, so 2,50 Euro. Dann kannst du den Clan des Drachen oder den Clan des Kraken freischalten oder was der Geier. Also nettes, schönes, buntes, siedlerartiges Strategiespiel. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Hab's nicht lange gespielt. Cool. Eigentlich auch bloß die Kampagne, aber das kann ich empfehlen. Achso, und dieses Shiro Games, die haben jetzt ein Dune-Spiel rausgebracht, also Dune der Wüstenplanet, also auch so ein Strategiespiel. Dune Spice Wars heißt es. Nee, nicht das MMO. Das, okay. So ein Strategiespiel, so ein kleines.
Ah, also, ja.
Das ist so das. War Tales ist auch von denen, wer das kennt.
Nee.
Wenn man so eine Söldnerarmee aufbaut und über so eine Karte, also Strategiespiel, da musst du so die Logistik und Versorgung einer Söldnergruppe irgendwie. Ein Kumpel von mir hat's gespielt, ich hab's auch auf meiner Wishlist, ohne zu wissen, dass das dasselbe Studio ist. Finde ich. Ja, die machen schöne, interessante, kleine Strategiespiele. Ist kein so großes Studio, aber solide.
Also cool. Wieder ein kleiner Indie-Vertreter.
Ja.
Sehr schön. Mhm. Wenn du bei Strategie bist, dann hau ich mal meinen noch raus. Und zwar habe ich dieses Jahr, weil es bei Epic umsonst war, ich hätte es wahrscheinlich auch so nicht angefangen, trifft auf einige Spiele zu dieses Mal. Civilization 6 habe ich angefangen und fand es natürlich auch ganz gut. Ich war mir nicht sicher, ist es überhaupt so my art Genre oder so, mit Aufbau, ist ein bisschen Tropico und so, und das habe ich ja schon immer gerne mal gespielt, aber so ein rundenbasierendes Global-Strategiespiel ist ja dann doch mal was anderes. Ist ja auch schon von 2016 wieder, mein Gott. Gibt ja auch schon wieder einen Nachfolger. Hat ja zig DLCs, sehe ich gerade, ne? Ist der Wahnsinn. Das kam ja, es hat ja 18 spielbare Zivilisationen und da kamen dann mit den DLCs noch immer mal mehr dazu. Ist ja der Wahnsinn. Wurde über viele Jahre hinweg unterstützt und macht echt Spaß. Ich habe immer noch die erste Partie, also ich habe es noch nicht viel gespielt, aber macht echt große Laune. Und groß dazu sagen, da ist halt dieses Civilization-Strategiespiel, alles in diesen Hexagon-Feldern. Und ich weiß gar nicht, gibt's gar nicht viel groß zu sagen. Civilization ist alte bekannte Marke und wird auch immer alle paar Jahre kommt da mal wieder ein neuer Teil raus. Und hat Spaß gemacht, ist halt extrem Zeitfresser. Also das ist der Wahnsinn. Mhm. Du da vergehen einfach die Stunden so schnell. Also du denkst so, ach, du willst jetzt mache ich eine Runde, mache ich noch, ne? Das ist der klassische Fall von nur noch eine Runde, wie wir es in der einen Folge auch schon haben. Das ist ganz schlimm bei Civ 6. Also hätte ich nicht gedacht, aber ratzfatz, ja, jetzt mache ich das noch und den schicke ich noch da, den Händler und dann und dann. Und es vergehen die Stunden ohne Ende und hast eigentlich gar nicht viel gemacht, wenn du es dann siehst, ne? Das ist so ein bisschen die fiese Falle von Civ. Aber ja, macht schon irgendwie Spaß, so ein bisschen rumzutaktieren und sein Reich größer zu machen. Und ja, auch wenn ich, wie gesagt, noch lange nicht alles umfasst habe. Ich habe, wie gesagt, eine Partie habe ich bis jetzt erst sehr lange halt bis jetzt, ne? Und auch da habe ich die so aufgebaut, weil es sind natürlich Zufallskarten ja auch immer, oder du kannst auch feste gelegte machen, ne? Die so ausschauen wie die echte Welt zum Beispiel. Aber ich habe jetzt mal eine zufällig gestaltete, generierte, mich, also so mit einer gestartet, und da waren das nur zwei Kontinente mehr oder weniger, und ich habe bis jetzt immer nur meinen Kontinent fast erobert, sage ich mal, und halt ausgebaut, aber alles, was auf der anderen Seite der Map ist, auf der linken, habe ich noch nicht einmal gesehen. Also ich habe noch nicht mal alle Mitspieler quasi entdeckt und keine Ahnung, wie viele Stunden schon versenkt. Also das ist wirklich crazy.
Da dauert ein Match ja auch stundenlang, also
ja, es ist echt irre. Aber ja, macht Spaß und es war for free, ne? Firaxis Games ist da der Entwickler. Ja,
schön. Sind das dieselben Entwickler wie die alten Thief-Teile? Weißt du das?
Das kann ich dir gleich sagen. Ich
meine, Firaxis ist halt hier Urgestein, hier Sid Meier und so.
Aber ja, also ich bin gerade mal auf Wikipedia von Firaxis, und ja, das sieht tatsächlich überwiegend danach aus. Also die meisten Sifs sind von denen. Also es fängt zwar irgendwie mit einem Dreier an, aber es kann sein, dass die ersten vielleicht dann noch von jemand anderen waren. Ab einem Dreier Civilization haben sie alle gemacht. Und dann kam ja auch
der Dreier ist ja auch schon alt. Ich kann mich erinnern, damals,
2001.
Wie ich noch ein Teenager war, ja, habe ich den Dreier gespielt. Das ist auch mein einziger Kontakt mit Sif. Und da war selbst auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad war ich zu blöd dazu. Also da spielst du 3 Stunden.
Ja, ja.
Bis du festgestellt hast, du bist in der Sackgasse und kriegst nur auf die Gusche und kannst eigentlich wieder neu starten. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei Neuern ist, aber es gibt ja nach wie vor eine große... Ja, aber Thief ist ja eine extrem populäre Serie. Also das
ja. Dieses Jahr eben, 25, ist der neueste Teil released worden. Ne? Der ist 5, 6, 7.
Siebter Teil. Ist das auch wieder so, was für ein Zeitalter das spielt? Weil ich glaube, das gab ja auch mal so irgendwie so zukunftslastige Settings, oder ist das so Standard Steinzeit bis Mondlandung oder so?
Eigentlich immer so von der frühesten Zeit bis in die Zukunft ein bisschen, ne?
Nicht Mondlandung, hier Universum, Hyperraumantrieb oder irgend sowas.
Ach so. Das ist, ich denke schon, aber wie gesagt, ich bin noch nicht so weit fortgeschritten jetzt beim Sechser, aber da geht's dann auch schon in Richtung Zukunft ein bisschen, aber das gönne ich mir, das wird bei dem jetzt nichts anders sein.
Ja, aber schön.
Das ist schon krass, ja, das ist wie zeitumspannend dann so ein Match ist, ne, also das ist irre. Ja, okay. Also bevor dann hier noch der Jahrescountdown runterzählt, machen wir für dieses Jahr den Sack zu und ja, machen es quasi wie die letzte Staffel von Stranger Things, und 26 geht's dann mit dem zweiten Teil dieser Folge weiter. Dann wünsche ich euch beiden mal schon mal schöne Weihnachten und allen anderen einen guten Rutsch.
Ja, an euch zwei und an alle da draußen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und hoffentlich bis nächstes Jahr.
Genau, schöne Feiertage und rutscht gut ins neue Jahr. Bis denn.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.